Der Mann, den ich mir heute eingeladen habe, den beneiden, ich glaube, sämtliche Männer meiner Familie. Er ist Museumsdirektor, aber nicht von irgendeinem Museum, sondern der Generaldirektor des Deutschen Museums in München. Herzlich willkommen, Wolfgang Heckel.
Vielen Dank und grüß Gott.
Das Deutsche Museum, das ist doch der tollste Männerspielplatz der Welt, oder?
Nicht nur Männer. In Wirklichkeit ist es der Bildungsort für die Generationen, auch unserer Zukunft, so wie es schon der Ort der Bildung war für die Generationen, die vor uns waren. Immerhin ist das Deutsche Museum von Oskar von Miller vor 111 Jahren gegründet worden mit der Idee der demokratischen Teilhabe an den modernen Entwicklungen von Naturwissenschaft und Technik und nicht mit Ausschlusskriterium, weder ein Geschlecht noch eine Altersgruppe noch eine Herkunft ist ausgeschlossen bei den Besuchern, die wir gerne in unser Haus locken mögen.
Aber Sie locken die schon zum Spielen.
Spielen gehört auch dazu, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, denn der spielerische Zugang ist ja ein emotionaler Zugang zu Wissen. Und wenn man Spaß dabei hat, dann wissen wir, dass das die beste Art und Weise ist, etwas zu lernen. Oskar von Miller hat immer diesen Slogan gehabt: Das Deutsche Museum sollte eine Mischung sein zwischen Volksbildungsstätte und Oktoberfest.
Also nochmal von vorne. Mein heutiger Gast ist Direktor einer Volksbildungsstätte und des Oktoberfestes. Und so ganz nebenbei ist Wolfgang Heckel auch noch ein Meister im Dinge reparieren, hat einen Astronauten zum Freund und außerdem ist er auch noch Maler. Und über all diese Dinge reden wir in den nächsten 2 Stunden. Wolfgang Heckel lockt die Besucher in sein Deutsches Museum in München, indem er ganz viele Spielstationen dort anbietet. Denn spielen kann man die ganze Welt verstehen. Herr Heckel, wann haben Sie das letzte Mal so richtig Spaß gehabt in Ihrem Museum?
Ich würde sagen gestern, denn wir haben einen Gast gehabt, den wir durch das Museum geführt haben und ihm zeigen können, wie vielfältig in über 50 unterschiedlichen Abteilungen das Deutsche Museum die gesamte Natur, Technik und den Menschen darin zeigt. Wie das Deutsche Museum aber auch zeigt, welche Herausforderungen für die Zukunft es gilt zu bewältigen.
Aber warum war das bei diesem Gast jetzt besonders? Ich meine, Gäste durchführen tun Sie jeden Tag.
Ja, jeden Tag. Der Direktor ist da eher jemand, der auf seine
Sie
Mitarbeiter angewiesen ist. Aber so eine Gelegenheit, mehrere Stunden in den Ausstellungen dann mal in einem Zug selbst zu verbringen und mit den Mitmachexperimenten selbst zu spielen und nicht nur dafür zu sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Wenn man also selbst Hand anlegen darf und fühlen kann, wie sich Beschleunigung anfühlt oder wie Leonardo da Vinci, das ist gerade unsere Sonderausstellung, seine genialen Apparate konstruiert hat, nicht nur in Zeichnungen im Codex Hammer, den wir in Faksimile ausgestellt haben, in Büchern, sondern eben auch in Exponaten, in der Übersetzung in mechanische Instrumente, die man dann in Mitmachexperimenten auch Mechanik spüren, bewegen, selbst Hand anlegen kann. Ein Mitmachmuseum im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja der Königsweg, wie wir junge Menschen, Mädchen wie Jungs, genauso an die wahren Werte, die Geheimnisse, möchte ich vielleicht auch sagen, des gesamten Universums, der Schöpfung, der Natur heranführen können. Denn wenn man Physik, Chemie, Mathematik, Ingenieurswissenschaften, wenn man die etwas beginnt zu verstehen, dann hat man auch die Idee der Demut vor der Schöpfung, vor dem, was wirklich die Erde, das Weltall uns inmitten dieser ungeheuren Dimensionen ausmacht. Man hat nur eine Idee, wie Einstein gesagt hat, wir haben erst die erste Seite im Kochbuch des Alten verstanden.
Jetzt haben Sie mir schon um ein ganzes schönes Interview vorweggenommen.
Gut so.
Vom Spielen über Mechanik spüren, Mädchen und Jungs und Technik bis zum Verstehen der gesamten Schöpfung. Das Tolle war, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Sie selber führen konnten und alles mal wieder selber ausprobieren konnten.
Jawohl. Also ist halt immer ganz gut, wenn man auch mal die Rolle sozusagen eines Besuchers spielen darf und nicht nur des Verantwortlichen mit vielen Mitarbeitern, der dann dafür zu sorgen hat, dass genügend Geld da ist, dass genügend Ideen zustande kommen, dass 650 Mitarbeiter, darunter 150 Ehrenamtliche, auch begeistert sind und mit uns sind, wenn wir in die Zukunft gehen.
selber machen ist ein gutes Stichwort. Denn Wolfgang Heckel führt nicht nur seine Besucher gerne selbst durchs Museum und spielt dann an den Maschinen, die Leonardo da Vinci konstruiert hat. Er repariert auch alles Mögliche, was sich nicht wehrt. Über diese Leidenschaft reden wir gleich weiter. Die Kultur der Reparatur heißt das Buch, das mein heutiger Gast, der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckel, geschrieben hat. Darin beschreibt er nicht nur, warum Reparieren sinnvoll ist, er gibt auch viele wertvolle Tipps. Gleich werde ich mal testen, was er wirklich kann. Der Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Wolfgang Heckel, ist bei mir zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Kultur der Reparatur«. Reparieren ist so eine Geschichte, die relativ schwierig für die meisten Menschen heutzutage geworden ist. Ich habe mal hier so zwei von den Geräten mitgebracht, die in den letzten 3 Monaten in unserem Haushalt kaputt gegangen sind. Ja. Ich gebe Ihnen die einfach mal. Mhm. Das eine ist eine Digitalkamera. Ja. Die hat mein Sohn benutzt und ist damit über eine Stufe gestolpert, als seine Katze fotografieren wollte. Und jetzt geht das Objektiv nicht mehr rein, weil es verbogen ist.
Ja, sehe ich schon. Also diese Kamera hat zumindest eine schöne Eigenschaft. Sie ist, ich sehe hier Kreuzschlitzschrauben, so gebaut, dass man sie öffnen kann. Also geben Sie mir einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen kleinen, und ich öffne die Kamera. Und das kann aber auch Ihr Sohn machen, zusammen mit Ihnen. Mhm. Und dann schauen Sie mal, und das werden Sie auch rausfinden können. Das ist nämlich ein intellektueller Prozess, wenn man repariert. Nicht nur ein mechanischer, es ist ein geistiger Prozess. Dann schauen Sie mal, woran es liegen könnte, warum dieses Objektiv nicht mehr eingefahren wird. Dann werden Sie vielleicht sehen, da ist irgendwie eine Fläche entstanden, wo die Reibung zu groß ist. Das werden Sie vielleicht mit einer kleinen Biegung an diesem Objektiv, an dieser Objektivfassung beheben können. Und Sie und Ihr Sohn werden glücklich sein, dass Sie erstens diese Kamera selber haben reparieren können, dass sie verstanden haben, wie so ein einfacher mechanischer Prozess des Einfahrens eines Objektivs in eine Digitalkamera funktioniert. Und zweitens werden sie glücklich sein, dass sie vielleicht nicht neues Geld ausgeben müssen. Und drittens vor allen Dingen werden sie glücklich sein, weil sie sagen, da habe ich nicht dazu beigetragen, die Wegwerfgesellschaft zu vergrößern.
Nummer 2, und ich glaube, da kommen wir richtig zur Wegwerfgesellschaft, ist ein MP3-Player. Der geht nicht mehr an.
Der geht nicht mehr an. Da würde ich jetzt als erstes mal schauen, ist der zerlegbar? Denn der hat ja einen Akku drin und wahrscheinlich ist es natürlich der Akku, wenn er jetzt 2 Jahre alt ist.
Okay.
Akkus gehen so typischerweise 2 Jahre, hinkommen. Je nachdem, kaputt, sind nicht mehr ladefähig. Das heißt also, jetzt schauen wir mal, ob dieser MP3-Player zerlegbar ist. Das scheint hier nicht so einfach zu sein. Es ist schon ein schlechtes Design, sage ich mal. Aber wir gehen jetzt zusammen ins Internet. Das ist nämlich auch Teil der Reparaturbewegung. Und dann schauen wir uns auf der Seite iFixit an, suchen wir dieses Gerät und schauen uns an, ob es eine bebilderte, YouTube-bebilderte Reparaturanleitung für diesen MP3-Spieler gibt. Und wenn wir Glück haben, finden wir diese und dann stellen wir fest, jetzt bräuchten wir auch das entsprechende Werkzeug dazu. Entweder wir haben es zu Hause, das ist nämlich auch so ein Spezialding, dass heutige Geräte oftmals Spezialwerkzeuge auch verlangen, sodass also nicht so einfach auch repariert werden kann, weil der einfache Bastler zugegebenermaßen in seiner Werkstatt dieses Werkzeug vielleicht nicht hat. Bei iFixit kann man dieses Werkzeug dann, ich weiß es vom iPhone, weil ich es da gemacht habe, so einen kleinen Hebel, Plastikhebelmechanismus kaufen. Und dann hat man ein Werkzeug zu Hause, das also so ein Plastikgehäuse an dieser Schlitznaht dann trotzdem öffnen kann.
Wahnsinn.
Dann werden Sie feststellen, das werden Sie auch sehen können, da ist ein kleines Teil, der wie eine Batterie aussieht, ein Akkumulator. Und wenn Sie noch interessiert sind, dann schauen Sie nach, wie ein Akkumulator zum Beispiel funktioniert, wer den erfunden hat, dann versinken Sie sich in eine Enzyklopädie.
Genau, also selbst wenn ich das Ding jetzt doch nach dem Auseinanderbauen
nicht reparieren kann. Das ist nicht immer so, das Glück der Reparatur besteht zum einen darin, dass Sie es geschafft haben, dass Sie autark geworden sind, zum anderen aber auch darin, als selbst wenn Sie es nicht geschafft haben, Sie haben was gelernt dabei. Vielleicht gelernt, wie man es besser macht. Vielleicht gelernt, dass Sie nächstes Mal einen anderen MP3-Spieler kaufen oder nachfragen, wie ist denn die Möglichkeit, wenn da mal der Akku zur Neige geht, des Austausches. Und wenn der Verkäufer Ihnen sagt, den gibt es nicht, dann sagen Sie, so einen Klump kaufe ich nicht.
Okay, versprochen. Der nächste hat Kreuzschlitzschrauben und einen auswechselbaren Akku. Ich bin immer noch ganz beeindruckt. Eben habe ich meinem heutigen Gast, dem Generaldirektor des Deutschen Museums Wolfgang Heckel, meine kaputte Digitalkamera und meinen kaputten MP3-Player gezeigt. Und er konnte mir nicht nur sofort sagen, wie ich vorgehen muss, wenn ich die Teile reparieren will, sondern hat mir auch noch erklärt, was ich dabei alles lernen kann. Aber bisher hat er mir nur erzählt, wie es geht. Gleich werde ich ihn mal fragen, wie es bei ihm daheim aussieht, ob er da auch alles wieder hinkriegt. Wolfgang Heckel ist Generaldirektor des Deutschen Museums und ein begeisterter Selbstreparierer. Was haben Sie denn zuletzt repariert?
Ich kriege jeden Tag fast Listen von meiner Frau, so kleine Zettelchen hingeschrieben, was sozusagen nicht funktioniert. Zuletzt repariert habe ich den Wasserhahn, also entkalkt, ja, weil er halt gespritzt hat, nicht? Eine kleine Reparatur in einem Ultraschallbad mit einem Essigessenz, den Kalk aus dem Kopf rausgebracht. Und da kann man sich auch wieder fragen, wenn man das mit einem Kind zusammen macht, warum ist Ultraschall vielleicht besser? Warum ist erhöhte
Temperatur
besser?
Genau, warum ist Ultraschall besser als nur Essig? Genau.
Weil natürlich die Kontaktfläche zwischen Essigmolekülen und Kalkmolekülen größer wird dadurch, nicht?
Okay.
Vielfach, tausendfach größer wird, nicht?
Und dann geht es wirklich schneller?
Ja, natürlich, ja.
Okay.
Und auch erhöhte Temperatur, weil mit erhöhter Temperatur natürlich chemische Reaktionen schneller vonstatten gehen.
Okay, also Hitze und Essig kannte ich schon, Ultraschall noch nicht, aber so richtige Reparaturen sind das noch nicht. Was war denn das letzte größere Ding, was Sie repariert haben?
Ja, größere Reparatur habe ich an meinem Moped vorgenommen. Ja, ich habe ein Moped aber von 1942.
Ich wollte gerade sagen, Moped klingt jetzt nicht nach neuester BMW-Maschine.
Nein. Das ist ein Bianchi Aquilotto, ein Fahrrad mit Hilfsmotor, eben wie gesagt von 1942. Und da kann man noch lernen, wie ein Zweitaktmotor funktioniert. Und Gott sei Dank auch darf man da sich die Hände mal mit Öl verschmieren und kann sehen, wie genial solche Erfindungen sind und wie man dann so Stück für Stück draufkommt, was da los ist, wenn das Mobettel nicht mehr gescheit zieht.
Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sitzen dann da und strahlen übers ganze Gesicht, haben die Hände in Öl gebadet.
Ja, in Öl gebadet, aber man wird halt reparieren, ist eine geistig-mechanische Tätigkeit. Und ich rieche eigentlich gern sowohl Lötzinn beim Lötkolben als auch Öl irgendwie. Ne? Und ich gehe natürlich viel auf Flohmärkte, kaufe mir reparaturnötige Dinge. Ein Flohmarkt ist ja auch sozusagen ein Reparatur- und Erhaltungsort, nicht? Also wenn Leute aus welchen Gründen auch immer Dinge abgeben, werden sie der Wiederverwertung dadurch zugeführt.
Wie stelle ich mir denn Ihr Zuhause vor? Stehen da nur alte Sachen rum?
Oh ja, also meine Studenten, wenn wir die einladen, meine Frau hat kürzlich gesagt, die sagen immer, es ist eine Mischung zwischen Museum und Werkstatt.
Was sagt die denn dazu? Also sie freut sich wahrscheinlich, dass sie alles reparieren können, aber kann die auch einfach mal eine neue Blumenvase noch irgendwo hinstellen? Ist da noch ein Platz?
Ja, das ist halt sozusagen auch eine Mischung, sagt sie. Man muss halt sozusagen Kompromisse machen im Leben. Ne? Wir Sammler und solcher bin ich natürlich auch. Wir haben natürlich immer das Problem, dass der Platz immer zu klein und zu wenig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich mit interessanten Dingen des Lebens oder auch der Geschichte der Technik in diesem Falle, elektromechanische Musikinstrumente zum Beispiel, ist ein Sammelgebiet von mir, Musikboxen, ja.
Okay.
Schallplatten, also Vinyl, Shellacs. Und so. Wenn man sich damit umgibt, dann hat man auch ein schönes Zuhause, weil man mal eine Party machen kann mit den Kindern, Musik spielen kann mit Shellac-Platten, weil man, ich glaube, einfach ein entschleunigtes Lebensmodell auch damit zu Hause leben kann, das Bezug nimmt auf Werte, die wir Menschen in Gefahr sind zu verlieren.
Es klingt alles sehr, sehr sinnlich, sage ich mal so.
Ja,
Sachen, die man anfassen, reparieren, auseinander.
Eine schöne alte Maschine anzufassen, das ist doch etwas, da haben Sie doch was in der Hand und verstanden.
Wolfgang Heckel ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckel, ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Und der hat ein paar sehr lustige Freizeitbeschäftigungen. Was machen Sie samstags nachmittags regelmäßig? Als ich es meinem Sohn erklärt habe, hat der leuchtende Augen bekommen.
Sie meinen jetzt, dass ich mit meinem Freund Ulrich Walter einen Reparaturnachmittag verbringe, wo wir am Boden liegen und uns ein Radioapparat, einen alten Röhrenradio oder einen Röhrenfernseher zur Reparatur vornehmen, oder?
Genau, und dieser Mann ist Astronaut.
Jawohl.
Sie liegen also regelmäßig samstags nachmittags mit einem Astronauten am Boden, haben eine Flasche Rotwein dabei und einen Schaltplan eines elektrischen Geräts.
Jawohl.
Warum tun Sie das?
Weil uns das so viel Spaß macht, weil wir Gelegenheit zum Entspannen haben, weil wir fachsimpeln können, aber nicht nur über Radioröhren oder Fernsehröhren, sondern letzten Endes über Gott und die Welt. Weil ich von ihm so viel lernen kann, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass er auch jemand ist, der sagt im Grunde genommen, don't ask, fix it. Frag nicht lang danach, warum was nicht geht, schau mal, ob man was tun kann. Es ist eine Lebenseinstellung, die man braucht, wenn man in so einer sozusagen isolierten Atmosphäre wie jetzt Alexander Gerst, unser jetziger
Astro-Alex.
Ja, deutscher Astronaut, eben ist. Da müssen Sie sozusagen eine Gelassenheit, und der Uli ist ja auch jemand, der ein so freundlicher Mensch ist und mit so viel Herzlichkeit auch Dinge angeht, nicht so verbissen irgendwie, nicht? Und da kann man so viel lernen, und das braucht man, glaube ich, als Astronaut, um ausgewählt zu werden. Weil wenn Sie da beim ersten Problem an Bord der ISS, der Internationalen Raumstation, beim ersten Problem, und jeden Tag gibt es Probleme, wenn Sie dann so nervös werden, dass Sie nichts mehr tun können, dann sind Sie der Falsche.
Mal kurz aussteigen geht nicht.
Und das zelebrieren wir so wunderbar bei solchen Reparaturnachmittagen, wo wir einfach mal wir sein können und wie Kinder am Boden liegend mit, wie gesagt, einem Glas Rotwein in der Hand spielen können. Und am Ende sozusagen des Tages oder des Abends haben wir vielleicht sogar den Fernseher überhaupt nicht repariert. Ja, das ist eher wahrscheinlich. Ne?
Aber es war trotzdem ein guter Abend.
Es war ein toller Nachmittag und Abend.
Die zweite Geschichte ist, es gibt einen Kreis von Wissenschaftlern irgendwo in der Nähe vom Deutschen Museum, die sich einmal die Woche treffen und einen kaputten Toaster auf den Tisch stellen. Ja, ja. Da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen.
Das gibt es ja nicht nur bei uns, das gibt es ja so oft.
Aber da ist nun ziemlich viel Hirn im Spiel.
Ja, ja, das hat ja damit zu tun, dass es oftmals auch Menschen sind, die jetzt in diesem Kreis sind, die tagtäglich sich eher mit Schreibtischarbeit beschäftigen. Menschen aus dem Patentamt zum Beispiel sind, im Europäischen Patentamt sind da beteiligt, die einfach zwar von der Sache sehr viel verstehen, aber diese praktische Tätigkeit eigentlich nicht mehr haben. Das ist ein solcher Ausgleich, und das sind so Reparaturclubs eben auch.
Ja, aber da sind es, ich sag mal, normale Menschen. Wissenschaftler ticken da nochmal anders, glaube ich.
Weil, ja, kann schon sein, ja. Kann schon sein, aber jeder hat seinen Zugang zu gesellschaftlichen, sozialen Austausch. Und das ist ja ein Ort des sozialen, gesellschaftlichen Austauschs. Man nimmt sich ein Projekt vor, eine kaputte Kaffeemaschine, eines der sozusagen Teilnehmer, und schlägt sozusagen auch der geplanten Obsoleszenz vielleicht, falls es die gibt, ein Schnäppchen.
Das ist diese Geschichte, dass jedes Gerät eine Sollbruchstelle hat,
ja,
und genau
hat
zum
jetzt
Ende
nicht,
der Garantiezeit kaputt geht.
Genau, manche Geräte haben halt sozusagen so billige Bauteile verbaut, dass die eben nicht besonders lang halten.
Und zwar ziemlich genau so lange, wie die Garantie geht.
Ja gut, das können natürlich aus Tests, wenn Hersteller Geräte herstellen, wissen die natürlich aus ihren Tests, wie lange im Mittel sozusagen Bauteile halten. Und da ärgern sich natürlich viele Menschen, dass gerade nach der Garantiezeit also diese Bauteile dann auch kaputt gegangen sind. Ja.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Reparieren schont die Umwelt, bringt die Menschen zusammen und ist auch ansonsten zukunftsweisend, meint mein heutiger Gast Wolfgang Heckel. Er ist Generaldirektor des Deutschen Museums und ein leidenschaftlicher Reparierer, weil er es liebt, die ganze Welt zu verstehen. Im Zweifel auch, indem er alles Mögliche auseinandernimmt. In der nächsten Stunde erzählt er uns unter anderem, wie er durch einen Crash bei der Arbeit mit dem Raster-Tunnel-Mikroskop, was das ist, erklärt er dann auch, ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen ist. Hier bei Hauptsache Mensch. Mein heutiger Gast Wolfgang Heckel liegt immer samstags nachmittags mit seinem Freund, dem Astronauten, in seinem Keller auf dem Boden. Vor ihnen liegt der Schaltplan eines elektrischen Gerätes und daneben steht eine Flasche Rotwein. Und am Ende ist vielleicht das Gerät repariert, aber auf jeden Fall hatten die beiden einen schönen Nachmittag. Unter der Woche ist mein heutiger Gast Generaldirektor des Deutschen Museums in München und Professor für Wissenschaftskommunikation, also dafür, solchen Technikanalphabeten wie mir zu erklären, was ein Raster-Tunnel-Mikroskop kann. Dass er das erklären kann, hat er übrigens in der Kirche bemerkt. Also jede Menge Stoff für eine zweite spannende Stunde von Hauptsache Mensch. Mein heutiger Gast Wolfgang Heckel ist Generaldirektor des Deutschen Museums, begeisterter Reparierer und Universitätsprofessor. Und der Lehrstuhl, den Sie innehaben, heißt Wissenschaftskommunikation. Also, dass Sie Wissenschaft super erklären können, das haben Sie eben schon bewiesen. Aber wann haben Sie genau bemerkt, dass Sie Talent dazu haben?
Als mein Postdoc-Vater Gerd Binnig den Nobelpreis bekommen hat für das Rastertunnelmikroskop, mit dem man zum ersten Mal Atome sichtbar machen konnte. Als dann so viele Journalisten immer kamen, hat er zu mir gesagt, Wolfgang, jetzt mach doch du das mal, ich habe keine Zeit oder keine Lust mehr. Ne? Und so bin ich reingewachsen natürlich auch in die Idee, dass es Spaß macht, anderen Leuten zu erzählen, so auch etwas zu erklären, ja? Einfach Bildung auch weiterzugeben, nicht? Aber dabei auch selbst gebildet zu werden. Das ist eigentlich immer ein Geben und Nehmen.
Hm. Aber Sie haben ja eben vor der Sendung gesagt, dass das allererste Mal in der Kirche war.
Naja, mein erster sozusagen Gedanke, wo ich das sagen kann, ist bei der Tätigkeit als Ministrant gewesen. Als Ministrant in Parsberg, wo ich geboren bin, in der Oberpfalz, habe ich die Gelegenheit, irgendwann mal als Oberministrant bekommen, auch die Lesung mal zu halten oder so. Nicht einfach mal sozusagen ins Geschehen auch ein bisschen aktiver mit einbezogen zu werden. Und normalerweise, so sage ich jetzt mal übertrieben, sind halt die Kirchenbesucher so ein bisschen schlaff da in den Bänken gehängen, haben halt ein bisschen auch geschlafen. Und als der kleine Bub dann vorne auf die Kanzel ging und die Lesung gehalten hat, haben die sich alle geräkelt in den Bänken und haben gesagt, was ist denn das jetzt für einer da, so ungefähr. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, die sind alle an dem Inhalt dessen, wie ich den auch bringe. Das habe ich dann auch so ein bisschen theatralisch schon gespielt und so. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, was hat man eigentlich für ein Potenzial? Ich will nicht sagen Macht eigentlich, das wäre hier ein bisschen das falsche Wort, aber die Macht des Wortes, doch, kann man vielleicht so sagen. Das ist ja auch, warum ich Bundespräsident mal noch werden will. Ne? Weil okay. Die Macht des Wortes eigentlich, wenn man es nur richtig kann und macht, so gewaltig ist. Ja?
Angefangen haben Sie auf jeden Fall jetzt schon mal damit Wörter niederzuschreiben in einem Buch. aber ich möchte noch mal auf die Oma von Einstein zurückkommen, weil Einstein hat noch mal was gesagt.
Wenn du es deiner Oma nicht erklären kannst, dann hast du es selbst nicht verstanden. Selbst einfache Fragen regen jemanden, der im Detail der Forschung drinsteckt, dazu an, diesen Forschungsgegenstand, den man bearbeitet, mal von einer anderen Seite anzugehen.
Und genau das haben Sie auch in Ihrem Buch gemacht. Sie schreiben ein Buch übers Reparieren und erklären mir, dass Reparieren etwas völlig Natürliches ist, weil die Kristalle tun's ja auch.
Ja, wenn Sie selber einen kleinen Kristall an der Fensterbank mit Ihren Kindern züchten, da hängen Sie einen Faden rein, geben einen Keim herein, eine Lösung von Atomen, Molekülen, eine wässrige Lösung meinetwegen, Alaun-Kristall züchten oder egal. Und dann beobachten Sie mal, was da passiert. Und dann versuchen Sie zu verstehen, wie kann es denn zustande kommen, dass so ein wunderbarer Kristall aus so einer ungeordneten molekularen Suppe heraus wächst. Da muss es ja offensichtlich einen Ordnungsprozess geben, einen Selbstordnungsprozess. Die Atome und Moleküle offensichtlich, die meisten jedenfalls, wissen, wo sie an einem wachsenden Mineralkristall sich anordnen müssen, um diesen Kristall immer aus atomarem kleinen Nanokristall heraus zu einem makroskopisch sichtbaren, schönen, wunderbaren, in einem Ring oder wie auch immer benutzbaren Kristall werden zu lassen. Und das ist ein Selbstordnungsprozess, der natürlich, auch wenn Fehler passieren, die Natur macht ja auch Fehler, diese Fehler wieder heilen kann, diese Fehler reparieren kann. Also mit anderen Worten, wenn da ein Fremdmolekül in dieser Lösung schwimmt, das nicht in diesen Kristall passt, dann gelingt es diesem Kristall, dieses Fremdmolekül wieder wegzutransportieren, auszuschließen. Und das ist ja wie eine Wundheilung im menschlichen
genau.
Körper.
Genau, die Natur macht es ja wirklich überall vor. Der Lehrstuhl meines heutigen Gastes, Wolfgang Haeckel, heißt Wissenschaftskommunikation. Herr Haeckel, vielleicht können Sie mich ja mal als Testperson hernehmen. Sie stehen im Guinness-Buch der Rekorde für das Schreiben eines atomaren Bits unter dem Titel Kleinstes Loch der Welt. Mhm. Können Sie mir erklären, was Sie da gemacht haben?
Die Geschichte war so, ein Freund von mir aus England, der John Maddox und ich, haben experimentiert und wollten eigentlich Moleküle des Lebens abbilden mit diesem Rastertunnelmikroskop. Und das muss man sich so vorstellen, da fährt man mit einer atomar scharfen Spitze über eine Oberfläche, auf der liegen Moleküle und wenn man das richtig macht, dann gelingt es einem, diese Moleküle in einem Rasterbild zu sehen. Wenn man aber einen kleinen Fehler macht, und der ist uns da leider passiert, mir, dann kommt man mit der Spitze zu nah an die Probe, an den untersuchten Gegenstand, an die Oberfläche ran und crasht sozusagen diese atomare Spitze, diese Nadel in die Probe hinein. Und jetzt könnte man sagen, ja Mist, hat man, also muss man das Experiment von vorne beginnen. Aber ich habe dann tatsächlich gesehen, und das nennen die Engländer Serendipity, when chance meets an open mind, heißt es. Also ich habe gesehen,
Zufall trifft einen offenen Geist.
Genau, da ist was entstanden. Normalerweise sieht man Atome, wenn man es kann, sehr schön als geordnete, in diesem Fall hexagonal geordnete Schicht. Wunderbar, ein Atom liegt neben den anderen und ist so runde Kügelchen, kann man sich vorstellen. Und plötzlich war ein Atom weg. Und dann habe ich gesagt, Menschenskinder, also durch dieses Hineinrammen, muss man sich jetzt übertrieben auf atomarer Ebene vorstellen.
Natürlich. Ist kleiner als eine Stecknadelspitze,
ja,
oder?
Wesentlich kleiner, ja. jedenfalls offensichtlich durch das Hineinrammen einer atomaren Spitze habe ich ein einziges Atom rausgeschossen, aus seinen Bindungsverhältnissen in diesem Kristall, es war eine Kristalloberfläche, gelöst. Und was ich dann sehen konnte, abbilden konnte, was zurückblieb, war eine atomare Oberfläche mit 34 Atomen, aber ein Atom hat gefehlt. Ein Loch war da drin. Und das habe ich dann wieder ein paar Mal nochmal dann aktiv gemacht und habe festgestellt, ich kann als Mensch ein bestimmtes Atom in die Hand nehmen und woanders hin tun. Und dann hat mein Freund John Maddox gesagt, bei einem Bier abends nach dem Experimenten, ich habe eine Idee. Wir schicken dieses Bild des atomaren gebohrten Loches an die Guinness Book of Records. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das ist nur so dahergerede, hat er aber gemacht. 6 Wochen später kam ein Brief zurück, wunderbar, Herr Heckel, wie haben Sie dieses Loch gebohrt? Und da habe ich dann zurückgeschrieben, die Experimentierbedingungen, was da so genau passiert ist, so zwei Seiten irgendwie. Und ein paar Wochen später kam wieder ein Brief zurück mit der Frage, aber Herr Heckel, welchen Bohrer haben Sie da eigentlich benutzt? Und dann habe ich was verstanden. Man kann Wissenschaft nur kommunizieren, wenn man die Erwartungshaltung des Gegenübers trifft. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ja, was schreibst du jetzt da zurück? Ja? Dann habe ich zurückgeschrieben, in order to drill an atomic hole, of course I used an atomic drill. Um ein atomares Loch zu bohren, habe ich natürlich einen atomaren Bohrer benutzt. Und dann waren die zufrieden. Dann haben die gesagt, wow, es gibt atomare Bohrer. Damit kann man atomare Löcher bohren und das ist sicher das kleinste Loch der Welt und das ist im Guinness Book der Rekorde seit jetzt 1992, es hat noch niemand übertroffen.
Und es hat noch niemand gefragt, in welchem Baumarkt ich diesen atomaren Bohrer kaufen kann.
Doch, den kann man sich sogar selber herstellen, ehrlich
tatsächlich
gesagt. Ja.
Aber wie das geht, das Geheimnis verraten wir Ihnen erst in der nächsten halben Stunde. Wenn man das kleinste Loch der Welt bohren möchte, dann braucht man dazu einen atomaren Bohrer. Hat mein heutiger Gast, der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wissenschaftskommunikator und selber Bastler Wolfgang Heckel an das Guinness-Buch der Rekorde geschrieben. Und er behauptet, so einen Bohrer kann man selber bauen. Herr Heckel, Ihr Einsatz.
Man nehme eine Wolframnadel, wie man sie in einem anständigen Schellackplattenspieler benutzt. Ja.
Aha.
Jetzt kommen wir wieder, jetzt ja, mal einen Schellackplattenspieler ja, ja, zu Hause haben, ein Grammophon.
Genau, ja. Schellack, genau. Ich war jetzt gerade bei unserem Feile Diamant.
Mit einer ganz feinen Feile vorne und am Ende wird ein einziges Atom letzten Endes an der Spitze hängen bleiben. Und damit hat man eine atomar scharfe Spitze. Da muss man natürlich noch ins Deutsche Museum kommen und dann also so ein Instrument auch benutzen, ein Mikroskop, womit man das dann sichtbar macht und so weiter.
Also so ganz funktioniert das in meinem heimischen Bastelkeller dann doch nicht. Aber was dieses kleinste Loch der Welt bewirkt und was er noch so damit gemacht hat, darüber reden wir in der nächsten halben Stunde. Wie man ein atomares Loch bohrt. Das hat mein heutiger Gast, der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckel, eben sehr schön erklärt. Mit einem atomaren Bohrer nämlich. Aber wozu ist so ein Loch jetzt eigentlich gut?
Die Bedeutung ist ja die, wir können also sozusagen ein atomares Bit schreiben. Bit heißt ja, das Loch ist die Null und die Atome sind die Eins. Und wenn man das eben als Speichertechnologie einsetzt, dann kann man eben mit einer Dichte speichern, die eben sozusagen ein Atom pro Quadratnanometer oder so oder 10 Terabyte pro Quadratzentimeter oder die gesamte Inhalt der Bayerischen Staatsbibliothek digital gespeichert auf einer Oberfläche von einem Quadratzentimeter.
Also haben Sie ermöglicht mit Ihrem rabiaten Vorgehen beim Forschen dafür gesorgt, dass sämtliche Bücher der Welt in dieses Zimmer passen würden?
Ja. Ja, noch viel weniger als dieses Zimmer. Ne?
Sie haben aber noch was gemacht mit diesem Bild. Ich glaube, Sie haben es gemalt.
Ja.
War es gemalt? Ich habe es gesehen. Es war Pinsel und Farbe.
Ja, ja. Also es ist so, es ist ja immer, die Naturwissenschaftler neigen auch dazu, sich sozusagen über die Ideenwelt, in der sie sich auch bewegen, sagen wir mal, auch einer künstlerischen Tätigkeit anzunähern. Der Schritt zur Kunst, Natur ist ja auch Kunst, in Teilen jedenfalls, der Schritt zur Kunst ist nicht so ganz weit. Und ich
tatsächlich, also ich habe bei Physikern jetzt nicht das Bild eines Künstlers vor mir.
Doch, schauen Sie sich mal die Ergebnisse an, die CERN zum Beispiel liefert, wenn man sich die Bahnen der Teilchen des Higgs-Bosons in einem wundervollen Farbaufnahme anschaut. Wir haben kürzlich im Deutschen Museum Ende letzten Jahres eine Veranstaltung gehabt, Science meets Art, also Wissenschaft trifft die Kunst. Da waren Wissenschaftler aus aller Herren Länder, aber auch Künstler aus New York, aus London haben wir eingeladen, die ihre Ergebnisse gegenseitig vorgestellt und diskutiert haben. Und man hat so viele Brücken feststellen können. Nicht nur die Idee, das Gedankengebäude, was dahinter ist. Die Natur ist ja ein wunderbarer, selbstorganisierter, künstlerisch wahnsinnig qualitativ hochwertiger Gegenstand. Und diese Ideen, die man haben muss, ein Gedankengebäude als Künstler auf Papier zum Beispiel zu bringen oder in eine Skulptur, und die Ideen, die man haben muss als Wissenschaftler zu arbeiten und zu interpretieren, was die Natur einem an Geheimnissen sozusagen anvertraut. Das kann man sehr leicht zusammenbringen. Ich tue das in aller Regel auf einer Leinwand, indem ich meine Arbeit, die ich sozusagen im Labor mache, eben verarbeite in dem künstlerischen Prozess des Malens.
Sie malen Atome, aber Sie haben auch eine Methode entwickelt, wie man sie hören kann.
Also es gibt eine molekulare Klangwelten, nenne ich das. Es gibt molekulare Klangwelten, wie man sich sozusagen anhören kann, wie Atome sich anhören, wie sie sozusagen singen für uns, wie die Natur uns auch neben dem optischen Bild ein Klangbild vermittelt.
Okay, ja. Spannend. Aber warum Ihnen diese Zusammenhänge so wichtig sind, das klären wir gleich. Ich versuche noch immer herauszufinden, was meinen heutigen Gast Wolfgang Heckel antreibt. Also Sie versuchen es darzustellen mit allen Mitteln, indem man im Museum Sachen anfassen kann, ausprobieren kann, indem Sie es in Kunst verpacken, indem Sie es in Ton verpacken, indem Sie es in Bild verpacken. Jawohl. Das, was Sie da so wunderbar und schön finden, das ist die Schönheit der Schöpfung?
Ja, das Staunen vor allen Dingen. Ne? Also wie kann es denn sein? Also wenn man nur mit offenen Augen über eine Wiese geht, ja, dann muss man sich...
Kann man fragen, sich ungefähr 10.000 Fragen stellen.
Ja, wie kann es denn sein, dass aus dieser Erde eine Blume herauskommt? So eine wunderbare Blüte. In der Erde liegen doch nur sozusagen ungeordnete Dreck. Moleküle, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, herum. Auf der anderen Seite haben wir aber, und das hat uns der liebe Gott ja auch mitgegeben, die Chance der Erkenntnis. Wir Menschen können sozusagen uns diese Frage stellen und in dieser ersten Seite das Kochbuch des Alten, ich zitiere nochmal Einstein, lesen. Und wir können draufkommen, dass es etwas damit zu tun hat, dass diese Gene, die eine Steuerfunktion haben in dieser Pflanze, die es der Pflanze ermöglicht, den Kohlenstoff aus der Luft, die Mineralien aus der Erde, das Wasser und so weiter, so selbst zu organisieren, dass am Ende eine solche wunderbare Pflanze daraus entsteht. Und dann kann ich mir fragen, warum die Pflanze gerade jetzt gewachsen ist. Wo hat die denn einen Temperatursensor, weil es Frühling geworden ist?
Sie beantworten sich alles mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Die verschiedenen Begriffe kriege ich jetzt gerade nicht auf die Reihe.
Ja, ja.
Also Photosynthese, ja. Nährstoffe im Boden, Selbstorganisation.
Ja.
Aber Sie zitieren auch andauernd den lieben Gott. Was hat denn der jetzt damit zu tun? Also da sind wir bei der alten Frage Wissenschaft und Glaube.
Naja, also man darf das ja nicht, oder ich sehe das, man darf das nicht naiv einsetzen. Das tue ich auch nicht. Wenn ich das so sage, ist das so ein bisschen, ich benutze das ein bisschen flapsig, ehrlich gesagt. Sie können auch sagen, ein höheres Wesen. Sie können sagen, ich weiß es nicht.
Aber wo ist der da für Sie? Gibt es den da? Hat er was damit zu tun?
Nicht in dem direkten Sinne. Das kann man nicht so.
Also nicht als jemand, der sich das alles ausgedacht hat, sondern...
Mei, es wäre ja ein schönes Modell. Ne?
Also ja.
Es wäre ja wunderbar, wenn wir sagen könnten, Sapalot, der hat sich alles ausgedacht. Und damit haben wir ein schönes Modell, das wir beantworten können. Das, was wir alles nicht verstehen, das hat halt er gemacht. Wir sind noch nicht so weit zu verstehen. Aber das würde auch, glaube ich, zu weit führen. Ja? Ich bin viel zu klein, um solche großen Fragen beantworten zu können. Die Demut, die normalerweise ein Naturwissenschaftler, ein Physiker haben muss, zwingt uns dazu, eigentlich, sagen wir mal, solche Fragen gar nicht wirklich in den Mund zu nehmen oder zu beantworten, warum der Stein zu Boden fällt. Da kann ich Ihnen sagen, ja, weil es die Gravitation gibt. Und wenn Sie mir dann sagen, ja, warum gibt es die? Dann kann ich entweder sagen, habe ich auch keine Ahnung, das ist nicht Gegenstand der physikalischen Frage. Die physikalische Fragestellung ist zu beantworten, mit welcher Geschwindigkeit und zweitens nach welchen Gesetzen der Stein zu Boden fällt. Aber warum es Gravitation gibt, das ist eine Frage, die entzieht sich der naturwissenschaftlich-technischen Beantwortung. Dann können Sie sagen, jawohl, Haeckel, da sind Sie in Ihrem Gebiet geblieben. Ich kann aber auch sagen, naja, vielleicht hat es halt mit der Idee des Philosophen zu tun, dass es etwas gibt, was wir nicht verstehen. Und das kann der eine liebe Gott nennen und der andere kann es Allah nennen. Und der andere kann sagen, prinzipiell weiß ich das nicht, ich bin Agnostiker.
Jetzt haben Sie es noch immer nicht gesagt, zu welchen Sie gehören.
Das sage ich Ihnen auch nicht.
Okay.
Weil diese Antwort ist zu schwierig, um die in einem Interview zu sagen.
Das Buch meines heutigen Gastes, Wolfgang Haeckel, endet mit einer Zukunftsvision mit ihrer Tochter, die halbtags als Ärztin arbeitet und selbstverständlich Mitglied einer Repair- und Selbstversorgerbewegung ist. Und sie kann mehr Menschen helfen, weil die Nanomedizin die Ursachen von Krankheiten verstehen hilft.
Ja.
Das glauben Sie, dass das passieren wird? Oder hoffen Sie es?
Ich hoffe es und ich glaube es eigentlich auch. Ich bin halt kein Pessimist, sondern ein Optimist. Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass wir in vielen Situationen, auch in prekären Situationen, in der Lage waren, dann doch den richtigen Dreh zu finden.
Und halbtags soll sie arbeiten, weil sie den Rest des Tages repariert?
Na, nicht nur repariert, sondern auch sich ihrer Familie widmet. Weil
genau,
sie
das war der zweite Teil der Vision, dass sie dann einen Enkel haben, der den ganzen Tag mit ihnen im Keller hockt und repariert.
So ist es. Das ist mein Glücksgefühl. Ne? Wenn ich weitergeben kann, dann auch der nächsten Generation all meine Schätze, die ich sozusagen angesammelt habe, wenn ich auch weiß, dass die dann mal einer übernimmt. Meine Tochter ist Gott sei Dank auch offensichtlich, hat das Gen, was ich von meiner Großmutter habe, das Sammlergen, ne? Weil sie schon als Kind, als meine Frau sie vom Kindergarten abgeholt hat und gesagt hat, bäh, heb doch nicht den schmutzigen Nagel auf von der Straße, sie ganz entrüstet zu meiner Frau gesagt hat, aber mein Papa kann den doch gebrauchen. Sehen Sie. Gut so.
Okay, also ich hoffe, dass Sie all das weitergeben können und bedanke mich ganz herzlich fürs Interview.
Gerne.
Wenn Sie daheim jetzt neugierig geworden sind und das Buch von Wolfgang Haeckel lesen möchten, Links zu Reparaturcafés suchen, wissen möchten, was es gerade im Deutschen Museum zu sehen gibt oder wenn Sie die ganze Sendung noch einmal hören möchten, dann schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage und die heißt hauptsache-mensch-radio.de. Nächste Woche sitzt hier wieder meine Kollegin Elke Zimmermann. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.